SWR 2 Zeitgenossen. Klaus Kasparger ist der Doyen der deutschsprachigen Literatur in Österreich. Kaum jemand prägt den literarischen Betrieb in unserem Nachbarland derzeit auf so kreative Weise wie der 1963 im oberösterreichischen Gmunden geborene und heute in Graz lebende Germanistikprofessor, Literaturhausleiter, Veranstaltungserfinder, Ausstellungsmacher, Wissenschaftler und Publizist Kasparger. Einem breiten, auch überregionalen Publikum ist er auch als Juror beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt bekannt, der nach 2 virtuellen Sonderausgaben in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden durfte. Klaus Kasparger, was waren Ihrer Meinung nach denn die Höhepunkte der diesjährigen 46. Tage der deutschsprachigen Literatur?
Naja, es war sicherlich ein Höhepunkt, dass alle wieder da sein konnten, dass der gesamte Betrieb wieder versammelt war. Es gab rührende Szenen des Wiedertreffens in den ersten Tagen. Leute sind sich um den Hals gefallen. Du lebst noch, schau mal an irgendwie. Teilweise ist eine junge Generation von Journalisten gekommen. Man hat auch gemerkt, dass sich etwas getan hat, dass sich etwas verändert hat. Und der Höhepunkt war sozusagen, dass die soziale Komponente und die wunderbare Kulisse Wörthersee wieder real erlebbar war und nicht nur am Fernsehen vor uns vorbeigehuscht ist.
Und was hat Ihnen gar nicht gefallen?
Es hat mir eigentlich alles ganz gut gefallen irgendwie. Ich bin ja mittlerweile fast das Fossil dieser Jury hier. Also ich bin das 8. Jahr jetzt da. Als ich vor 8 Jahren zum ersten Mal hier war, war ich tatsächlich der jüngste Juror. Mittlerweile bin ich der älteste Juror gewesen.
So schnell wird man alt.
So schnell wird man alt. 8 Jahre und es ist alles vorbei. Ja, also das bringt mich in eine spezielle Rolle hier. Also ich werde auch zusehends als Professor angesprochen, was mir im Kulturbetrieb sonst nie passiert. Da bin ich nie der Professor. Ich lebe ja in verschiedenen Welten, in akademischen Welten, aber als Professor angesprochen zu werden, das geht gerade noch. Ja, ich glaube, in 8 Jahren wird das nur mehr ein Schimpfwort sein und es wird unter Literaturkritikern in dem Journalismus gar keine Professoren mehr geben.
Vielleicht schon sogar, die Promotion ist ja eigentlich ein Problem, oder?
Ja, eigentlich ist das sozusagen zu viel Ahnung von Traditionslinien zu haben, zu viel Wissen zu haben. Wir treten langsam ins Zeitalter ein, wo wir uns nicht für das Nichtwissen schämen, sondern wo wir uns für das Wissen schämen müssen.
Ja, und trotzdem geht es in Klagenfurt auch immer um diese literarischen Traditionslinien. Werden wir wahrscheinlich später auch noch darauf zu sprechen kommen. Über das Format des literarischen Wettbewerbs wird ja im Grunde genommen seit Bestehen diskutiert. Wie wichtig ist denn diese Veranstaltung tatsächlich für die Literatur im deutschsprachigen Raum?
Also ich glaube, sie ist schon immens wichtig, weil hier etwas passiert, was, ich glaube, dem Kulturbetrieb sehr, sehr gut tut, dass Dinge, die normalerweise sich hinter den Kulissen abspielen, beispielsweise die Frage, wie über Texte diskutiert wird, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Werturteile wachsen, hier vor laufender Kamera stattfinden. Und ich glaube, es gibt immer noch Leute, die glauben das einfach nicht, dass das nur vor laufender Kamera stattfindet. Es ist tatsächlich so, die Juroren hier, die haben zwar miteinander zu tun, aber es läge uns allen miteinander fern, außerhalb der Kamerazeiten über Texte zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für die Legitimität des Kulturbetriebes, dass man hier, es sei manchmal auch durchaus ungerecht, was hier passiert, aber dass man dabei ist, wie Werturteile entstehen und dass es nicht darauf ankommt, wer mit wem verbandelt ist, wer in welchem Verlag sitzt, wer wen promotet, wo die Machtzentren sind, sondern dass das nach wie vor doch fundamental auch eine Sache des Diskurses, der Auseinandersetzung, der Argumentation ist, wie Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, diese Legitimität ist ganz, ganz wichtig, dass die wieder voll im Kulturbetrieb auch Einzug hält. Ja?
Tatsächlich gibt es ja nicht viele Literaturveranstaltungen, die für Österreich, die Schweiz und Deutschland gleichermaßen relevant sind. Warum eigentlich nicht?
Ja, das ist die Frage. Ich glaube, es liegt auch daran, dass die großen Medien, die großen Fernsehanstalten oder die Fernsehanstalten nicht immer das Vertrauen haben, dass das ein Programm wäre. Nicht? Also, dass 16 Stunden hier Literatur gespielt wird in einem doch so relevanten Sender wie Dreisat, dass viele relevante Feuilletons da sind, dass in den Zeitungen darüber berichtet wird, das zeigt, dass man vielleicht irgendwie auf dieses Pferd Literatur in seiner ganzen vermeintlichen Fadesse 25 Minuten lesen im Fernsehen 15, ja, undenkbar eigentlich, ja, dass das irgendjemanden interessiert. Aber es interessiert doch noch Leute, nicht die Millionen vielleicht, aber doch noch einen relevanten Teil des Publikums. Und ich glaube, man könnte von diesem Wettbewerb auch lernen, dass man vielleicht darauf mehr setzen sollte. Und vor allem, was Österreich betrifft, dass man auch darauf setzen könnte, dass diskursive Veranstaltungen, das Aufeinandertreffen von Argument und Gegenargument etwas ist, was die Leute nach wie vor interessiert, weil sie ja wissen wollen, wie die Hintergründe laufen und was ein relevanter Text heute ist.
Ich habe gerade eben den grenzüberschreitenden Charakter des Bachmann-Wettbewerbs erwähnt. Sie selber organisieren Symposien im Literaturhaus in Graz und laden dann sehr bewusst Schriftsteller, Wissenschaftler und Kritiker aus Deutschland, aus der Schweiz, selbstverständlich aus Österreich ein, um intensiver ins Gespräch zu kommen, um ästhetische Differenzen oder vielleicht auch Ähnlichkeiten in der Literaturproduktion der deutschsprachigen Länder etwas besser zu verstehen. In einer mehrtägigen Veranstaltung im Herbst vor Pandemiebeginn mit dem Titel Weltmaschine Österreich ging es um die Frage, was denn typisch sei für die neuere österreichische Literatur. Was waren denn die Erkenntnisse der Diskussion?
Naja, diese Weltmaschine Österreich, die gibt es natürlich in der Steiermark tatsächlich. Ein verschrobener Bauer namens Xellmann hat 50 Jahre seines Lebens damit verbracht, eine Maschine im Schuppen oder eigentlich auch im Wohnzimmer dann in weiterer Folge zu bauen und hat seine ganze Lebensenergie darin gesteckt, diese Weltmaschine zu bauen. Und er ist gefragt worden, ja, lieber Herr Xellmann, warum machst du das eigentlich? Und er hat gesagt, also eines Tages wird er rüberkommen und diese Weltmaschine wird irgendetwas produziert haben. Und tatsächlich kann man sich fragen, was hat diese Weltmaschine produziert? Also sie ist mittlerweile zu einem Schauobjekt des Österreichischen geworden. Also in Ausstellungen, wo nach dem Österreichischen geforscht wird, wird auch immer diese Weltmaschine gezeigt oder Exkursionen dahin geplant. Also es hat eine unglaubliche symbolische Kraft in dem, was man aussagen kann über diese Verschrobenheiten. Und natürlich ist das auch etwas, das muss man zu diesem Zusammenspiel von deutscher und österreichischer Literatur sagen, das war natürlich ab den 70er Jahren auch das große Erfolgsrezept der österreichischen Literatur. Also wir haben es erfolgreich geschafft, nicht nur die Deutschen als Devisenbringer in unsere Tiroler engen Täler zu bringen, ja, und unsere Frühstücksbuffets von den Lehrräumen zu lassen, sondern das Erfolgsmodell der österreichischen Literatur nach 45 bestand darin, die österreichische Literatur als eine eigenartige, skurrile, vielleicht
ein Exportschlager.
Auch ein Exportschlager, den deutschen Verlagen und dem deutschen Publikum zu verkaufen.
Und es gab auch einige Stars, Thomas Bernhard war nur einer davon.
Ganz genau, also es gibt sozusagen eine ganz klare Vorstellung darüber, was österreichische Literatur ist. Das Lustige, also wir Österreicher sind ja eigentlich schon lange davon abgekommen, noch definieren zu wollen, was das Österreichische ist. Man kann überhaupt sozusagen fragen, ist überhaupt noch so ein nationaler Charakter von Literaturen vorhanden, wo wir doch alle in einer gemeinsamen Europäischen Union leben. Aber lustigerweise kommen diese Klischees, die wir auch erfolgreich geprägt und exportiert haben, jetzt von Seiten der bundesdeutschen Kritik wieder zurück. Also eine dieser Topoi ist zum Beispiel die Tatsache, die man hier auch beim Bachmann-Preis in den letzten Jahren immer mehr gehört hat, dass die politische Wirksamkeit von Literatur nicht auf den Realismus beschränkt ist. Dass es also gerade in avancierteren sprachlichen Formen, vielleicht in selbstreflexiven Formen, in von vermeintlich der Welt abgewandten Formen des Schreibens eine unglaubliche politische Energie steckt. Das ist das, was wir sozusagen mit dem Hinweis auf Deleuze und Guattari, eine kleine Literatur bei Kafka ansetzend, immer gepredigt haben. Das kommt jetzt aus Deutschland zurück. Also ich habe so das Gefühl, in Deutschland entdeckt man auch, das ist auch ein Prozess, der über Jahrzehnte geht, dass es jenseits dieser politisch fixierten Formen des realistischen Schreibens andere Formen gibt, die politische Aussagekraft haben. Und das, glaube ich, hat lange gedauert, bis dieses Paradigma der Gruppe 47 auch, also wo politisches Schreiben in einer spezifischen Ideologie des Erzählens verortet gewesen ist. Also das ist etwas, was, glaube ich, in der bundesdeutschen Debatte Relevanz hat, Relevanz besitzt und was auch so etwas ist, wo wir Österreicher ein bisschen dazu beigetragen haben, diese Dinge so ein bisschen freier und etwas offener sehen zu können auch.
Beziehungsweise die Maximen auch zu ironisieren. Jedenfalls ist das immer mir in den Lektüren aufgefallen. Wie sieht es denn aus mit der jüngeren Generation von österreichischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern? Da gibt es ja doch aus unterschiedliche Entwicklungen. Eine ist, dass es einen durchaus positiven Bezug zum Dialektalen gibt. Sehen Sie das auch so?
Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt seit 7 Jahren in Graz, sehe vor allem also Gegenwärtigkeiten der österreichischen Literatur auch vor Grazer Hintergrund. Das ist noch einmal etwas anderes, als es in Wien ist. Also Graz ist die steirische Landeshauptstadt, etwas fernab, hinter den Alpen, schwer mit Flugzeug zu erreichen. Und in Graz gibt es das interessante Phänomen, dass man sich dort immer wieder für die Hauptstadt der Literatur hält. Also im Vorjahr war es beispielsweise so, Nawar Ebrahimi hat da den Bachmann-Preis bekommen, Clemens Setz, der lange Zeit in Graz gelebt hat, hat den Büchner-Preis bekommen und das relevanteste Leitmedium im Druckbereich, die Kleine Zeitung, hat eine Schlagzeile gehabt, Graz, Hauptstadt der Literatur. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Phänomen, dass man, um so etwas behaupten zu können, natürlich eine unglaubliche Ignoranz aufbringen muss, all dem gegenüber, was sonst wo passiert. Und aus diesem Grund heraus hat man so das Gefühl, manchmal in diesen Provinzstädten, die vielleicht auch manchmal wirklich die Motoren von Innovation sein können, braucht man eine gewisse Verdrängungs- und Ignoranzleistung, um das, was schon da ist, neu erfinden zu können und wirklich selber das Bewusstsein zu haben, man hat es neu gemacht. Und in Graz hat eine Vielzahl von Autoren, in Nawar Ebrahimi, auch zugewanderte Autoren, auch viele Autoren, die nach den Jugoslawienkriegen dort eine Heimat gefunden haben. Also es ist eigentlich eine sehr diverse Stadt und ich finde, die österreichische Literatur hat länger gebraucht, um diese Immigrantenliteratur mit hineinzunehmen zu dem, was man versteht. Da war Deutschland viel früher dran, dass man diese Formen der Literatur auch mit zum Kern des deutschsprachigen Schreibens gehalten hat. Und ich glaube, Österreich hat da so eine gewisse Zeitverzögerung, macht aber dann immer so wie Graz gegenüber Wien die Dinge, die es anderswo schon gibt, durchaus auch in der Bundesrepublik, wenn sie es machen, dann doch etwas anders. Ja?
Und worin besteht das andere?
Das andere besteht darin auch, vielleicht diesen Entdeckergeist und diesen Stolz auf das Neue stärker zur Geltung kommen zu lassen. Also vielleicht ist es auch ein bewusster Grad der Uninformiertheit, der da notwendig ist, also um dieses Neue, Andere, das eigentlich das Alte ist, neu erfinden zu wollen. Wir sind ja überhaupt in der Situation, dass sich dieses Modell von Originalität, etwas Neues zu machen, als schwerer Druck auf den Künsten befindet im Augenblick und es ja ganz, ganz schwer ist, damit noch umzugehen. Vielleicht tut man sich da, wenn man etwas abgeschiedener ist von der Welt, einfacher. Wobei natürlich auch wir in Österreich schon Strom haben, Telefon haben, Internet. Also diese Medien sind uns schon bewusst. Aber ich glaube, es spielt schon eine ganz, ganz große Rolle. Und Sie haben es ja auch erlebt, weil Sie mal in Graz waren. Die Orte, die prägen das schon sehr stark. Wie ja auch Klagenfurt als Ort diese Begegnung hier viel stärker prägt, wie wenn das wieder nur eine flache Videokonferenz gewesen wäre.
Kommen wir nochmal auf die deutsch-österreichischen Beziehungen und vielleicht auch Differenzen zurück. Da wage ich mal eine etwas verallgemeinernde These. In Deutschland, wir haben das gerade gesagt, werden österreichische Autorinnen und Autoren meistens mit großer Neugier und oft enthusiastisch rezipiert, siehe Norbert Strein, Eva Menasse und so weiter und so fort, während jetzt selbst international renommierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Deutschland, ich nenne jetzt auch mal einen Namen, zum Beispiel Ralf Rothmann, es in Österreich schwer haben, wenn die These stimmt. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Das ist mir auch ein riesig großes Rätsel eigentlich, weil die Frage ist auch, wo sich das abspielt. Also am entschiedensten sehe ich diese Tendenz als Problem im Bereich von literarischen Veranstaltungen. Also als Leiter des Literaturhauses in Graz muss ich sagen, wir tun uns wahnsinnig schwer, auch die wirklich hochberühmten deutschen Autoren unserem Publikum zu vermitteln. Und ich hatte einmal ein Erlebnis bei einer Weinmesse in der Wiener Hofburg. Also da waren die ganzen Länder vertreten irgendwie und überall gab es gratis zu kosten und die Deutschen haben sich mit ihren Weinen den teuersten Stand gekauft, den es gab, nämlich gleich beim Eingang und es waren die allerhübschesten Frauen dort angestellt. Blonde Hühninnen, ja, die wieder aus dem Model-Katalog waren und die haben dort wirklich die besten Weine der Welt, nämlich deutsche Rieslinge, angeboten. Und dieser Stand war leer. Es ist niemand zu diesem Stand gegangen, weil offensichtlich in Österreich das Bild herrscht, dass der deutsche Wein immer noch so ein süßliches Kopfwehgebräu ist, wo alles gleich schmeckt und wo irgendwie trockener Ausbau überhaupt ein Fremdwort ist. Und das sind Prägungen, die sehr, sehr lange anhalten und auch durch hundertmaliges Durchbrechen eigentlich keine Rolle spielen. Das Publikum braucht vielleicht auch wirklich länger, um die deutschen Autoren und Autorinnen wirklich auch zu rezipieren. Und ja, es ist wirklich schwer, eine entsprechende Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn wir dann einen deutschen Autor, eine deutsche Autorin einladen, dann müssen wir immer schon vorbereitend erklären, es könnte sein, dass vielleicht nicht ganz so viele Leute wie in Berlin da sind, aber wir versuchen es trotzdem immer wieder.
Bleiben wir doch beim Literaturhaus in Graz. Das muss man vielleicht erklären, vom Franz-Nabel-Institut für Literaturforschung der Uni Graz betrieben wird und dass Sie seit 2015 in Personalunion leiten. Welche Vorteile hat es denn mit dieser Anbindung eines Literaturhauses an den universitären Betrieb, die ja in Deutschland nicht so üblich ist?
Ja, in Österreich ist das ein Modell, das in mehreren Städten gibt. Und der große Vorteil ist natürlich, dass sozusagen die Forschungstätigkeit des Franz-Nabel-Instituts als universitäre Forschungseinrichtung sich unmittelbar im Programm widerspiegeln kann, dass wir auch sozusagen in unseren Lehrveranstaltungen teilweise die Leute und die Studenten, die Studierenden zwingen können, ins Literaturhaus zu kommen. Und ich operiere da mittlerweile gerne mit Zwang. Also ich hatte einmal eine Lesung, wo unser Haus knallvoll war. Unser Haus ist auch ein sehr großes, wir haben einen Fassungsraum von 300 Leuten. Das ist viel mehr, als viele Literaturhäuser bieten. Also müssen wir auch Events machen. Also der Saal war fast völlig voll. Und dann stand eine dieser Studentinnen auf und hat im Abgang gesagt, vor vollem Saal noch, danke, Herr Professor, dass wir heute kommen haben müssen. Und das war für mich aber irgendwie, die hat das irgendwie auch wirklich so aus vollem Herzen gemeint. Und es ist wirklich so, dass man bei den Studierenden der Germanistik, die aus den Mittelschulen kommen, diese Leidenschaft für Literatur eigentlich neu erwecken muss. Weil unser Hauptpublikum ist nach wie vor natürlich die, die in die Schule gehen, also die Lehramtsanwärter. Und es ist bei weitem nicht mehr der Hauptgrund, ein Interesse für Literatur zu haben, um den Beruf des Deutschlehrers zu ergreifen. Aber ich muss sagen, umgekehrt sind diese jungen Leute auch offen genug, um sich dann mit Literatur auch auseinanderzusetzen. Also wir können nicht darauf bauen, dass in der Mittelschule da ein Grundstock gelegt worden wäre.
Sie haben davon gesprochen, dass auch Events nötig sind. Es gibt bei Ihnen ein eher ungewöhnliches Veranstaltungsformat mit dem Titel Roboter mit Senf. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist eigentlich eine Show. Also das ist eine Show, wo ein Würstelstand, eine Wurstbude aufgebaut wird im Literaturhaus, wo sich die Leute treffen und da empfangen die Daniela Strigl und ich, die wir durch den Abend führen, drei Gäste. Einen literarischen Debütanten, irgendjemanden, der eine schon relativ gute Vermarktung hat, also einen Autor, eine Autorin und jemanden, der mit Literatur nichts zu tun hat. Und das ist eine Talkshow, die aber von einem großen Rahmenprogramm, das von einer Grazer Performance-Truppe gerahmt wird, also mit Zusaltungen von live von Außenreportern und so weiter. Und das Ganze hat eigentlich sozusagen einen Rahmen. Dieser Rahmen, der geht so, das muss man sich vorstellen wie Star Wars. Und die harte Geschichte, die rundherum ist, heißt, 30 Jahre lang hat es das österreichische Fernsehen nicht geschafft, ein adäquates Format für österreichische Literatur zu etablieren. Das Literaturhaus Graz hat es entwickelt, schenkt es dem Fernsehen. Der Einzige, der nicht interessiert ist, ist das österreichische Fernsehen. Also das ist sozusagen die Rahmung. Und solange das so ist, machen wir diese Show auch weiter.
Ja,
also
in dem Vielleicht kommen Augenblick, Sie ja doch nochmal ins
In dem Augenblick, wo wir im Fernsehen sind, ist vorbei mit dieser Show.
Ja. Das glaube ich gerne. Selbst wenn in Wien, wie ich meine, mehr Schriftstellerinnen und Schriftsteller wohnen und es dort bestimmt auch mehr Literaturveranstaltungen gibt, hat man doch den Eindruck, jedenfalls aus der Perspektive aus Deutschland, dass die literarische Szene in Graz ganz besonders umtriebig ist. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Ist das alles Ihr Werk?
Nein, natürlich nicht. Das hat lange Traditionen. Es gab die Grazer Gruppe, es gab den Alfred Kollerich, der die Manuskripte zu Beginn der 60er Jahre ins Leben gerufen hat und Graz. Es gibt die Grazer Autorenversammlung, der ein besonderer Gag ist, dass die überhaupt nie in Graz waren. Also das ist eigentlich ein Wiener Produkt. Und in Graz gibt es auch, glaube ich, ein spezielles Interesse auf Literatur. Also Graz ist ja die mittelgroße Stadt, die zweitgrößte Stadt Österreichs mit 300.000 Einwohnern. Und wenn es eine Kunstsparte gibt, auf die man besonders stolz ist und von der man besonders viel hält, dann ist es Literatur. Also das ist eigentlich ein Markenkern, Graz und Literatur. Und ich habe gemerkt, ich war eingeladen, die Laudatio für Clemens Setz in Braunschweig zu halten, als er den Rabe-Preis bekommen hat, dass man auch in Braunschweig sozusagen diesen Zusammenhang Graz und eine avantgardistische Variante von Literatur noch immer zusammenbringt. Wolfi Bauer, Peter Handke, Barbara Frischmuth, Gerhard Roth, das sind lauter so Namen, die das vertreten haben. Und eigentlich war das literarhistorisch eine interessante Entwicklung, weil man sagen könnte, in Wien hat sich dieses Experiment mit der Wiener Gruppe, mit Gerhard Röhm, Oswald Wiener und so weiter, in einer viel radikaleren Form abgespielt. Und die Grazer aber haben es, und das hängt auch mit mit der Präsenz der österreichischen Literatur auf dem bundesdeutschen Markt zusammen. Die Grazer haben es geschafft, sozusagen diese Wendung einer radikalen Literatur zum Markt hin zu vollziehen. Barbara Frischmuths Klosterschule beispielsweise oder Reinhard P. Grubers Hödelmoser, das sind Bücher, die waren auch Erfolge als Buch. Wenn man sich's anschaut, sind das eigentlich sehr experimentell geschriebene Bücher, was man aber gar nicht mehr gemerkt hat. Also dieser alte Gegensatz Avantgarde ist etwas, das unkonsumierbar ist. Und wenn ich 10 Leute als Leser finde, dann kann das nur gegen das Buch sprechen. Das wurde da aufgelöst. Also es war irgendwie so ein Weg auch, diese Formen dem deutschen Markt zu erschließen. Und ich glaube, damit ist Graz nach wie vor verbunden als Name.
Sie hören das SWR2 Zeitgenossengespräch mit dem Grazer Germanisten Klaus Kasperger. Vielleicht schauen wir mal ein wenig in Ihrem Leben zurück, um Ihren beruflichen Werdegang nachzuvollziehen. Sie sind in Oberösterreich aufgewachsen, in Gemunden im Salzkammergut am Nordufer des Traunsees. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist ja eine wirklich schöne Gegend. In was für ein gesellschaftliches Milieu sind Sie denn da hineingeboren worden? Waren Ihre Eltern auch literaturbegeistert?
Nein, überhaupt nicht. Das waren Arbeiter. Ich habe einen Onkel gehabt, der in Argentinien Universitätsprofessor gewesen ist. Den habe ich nie gekannt. Das war für mich so eine wesentliche Figur. Aber ansonsten war es eine Arbeiterfamilie. Und ich bin sozusagen in dem Augenblick, wo es relevant geworden ist, das soziale Leben für mich, bin ich voll in die Kreisky-Ära hineingeboren worden. Also 1970er Jahre hatte Kreisky dann sozusagen ein mythologischer SPÖ, Sozialistische Partei Österreichs, Bundeskanzler, dessen Politik mit einer wesentlichen Öffnung der Gesellschaft verbunden war. Also gratis Schulbücher, freier Zugang, Bildungsdurchlässigkeit. Und ich bin sozusagen ein Profiteur eigentlich dieser ganzen Entwicklung. Es war in unserer Familie nicht so üblich, dass man ins Gymnasium gegangen wäre. Ich war relativ gut in der Schule und ich bin sozusagen voll in diese kreiskische Sozialpolitik auch hineingewachsen. Also ein Studium hätten wir meine Eltern nie ermöglichen können, aber das war durch Stipendien und so weiter möglich. Und ja, also ich hatte aber in der Familie einige so Referenzen, die schon gesetzt wurden, die waren dass andere schon dort waren irgendwie. Also insofern war ich nicht so ganz allein mit mir und meiner Herkunft, sondern das war so ein bisschen, man musste nur weit genug in die Verzweigungen hineinschauen, dann konnte man meinen Werdegang schon als etwas begreifen, was nicht das erste Mal gesetzt worden ist.
Können Sie sich noch an Ihre Lieblingslektüren in der Jugendzeit erinnern?
Ja, selbstverständlich. Also ich war natürlich begeistert von meinem Deutschlehrer. Das war eine sehr fortschrittliche Generation von Deutschlehrern, ganz jung damals. Bei dem habe ich auch gelernt, dass man diskutieren kann über Dinge, und dass man nicht nur autoritär was vorgeknallt bekommt, um das auszuführen. Also man hat da wirklich auch sehr, sehr viel demokratischen Verstand mitbekommen von ihm und der hat seine Deutschlektüre da durchgemacht und ich habe fernab von dem in unserer Schulbibliothek gefunden ein Exemplar damals der Suhrkamp Literaturzeitung. Ich weiß nicht, ob man sich daran noch erinnert. Das waren riesig große Zeitungen, wo Edition Suhrkamp Bücher in diesen Formaten umgesetzt worden sind. Und das war Peter Handkes Kasper. Und ich war begeistert von diesem Peter Handkes Kasperl, weil ich mir überhaupt nicht erklären konnte, was der sagt und was der meint. Und weil ich mit dieser in der Schule gelernten Frage, was will uns der Autor sagen, also völlig gestrandet bin. Und dieses Exemplar von Kasper, das hat mich zu einem euphorischen Handgeleser gemacht und ich habe mir sozusagen fernab der Lektüre-Strategien und Interpretationsstrategien an Handke einen neuen Kontinent aufgebaut eigentlich. Ja, das war so ab der 6. Klasse, ab 16 Jahren und das war sozusagen meine stille, einsame Tätigkeit, Handke verstehen zu wollen. Ja, und ich glaube, ich habe 2-3 Jahre diesem Handke sozusagen alles gewidmet, was ich an geistiger Kapazität hatte. Das war ganz, ganz wesentlich. Und dann wie ein Schlag ins Gesicht, ich habe nie einen Vorzug gehabt, im ganzen Gymnasium keinen einzigen Vorzug. Ich habe es aber geschafft, die Matura mit Auszeichnung zu bestehen. Und dann hat mir der Elternverein, mir als Handke-Fan, hat mir eine Gesamtausgabe von Hermann Hesse geschenkt. Und das war für mich also ein Schlag ins Gesicht. Ich habe die auch immer, ich habe es nicht gewagt, die wegzuwerfen. Aber das war sozusagen eigentlich meine frühe Sozialisation mit der Ohrfeige Hesse und mit eigentlich dem Kontinent Handke im Hintergrund.
Hat sie dann Handke immerhin zum Studium der Philologie gebracht?
Ja.
Oder gab es einen anderen Grund, um das dann in Wien zu studieren?
Ich war immer schon gerne ein Besserwisser irgendwie und ich habe mir gedacht, ich bin relativ gut bei diesen Interpretationen. Ich habe dann auch in der 7., 8. Klasse habe ich immer alle anderen ausgestochen im Interpretieren vom Text. Da war ich einfach der Beste und der Wendigste und alle haben gesagt, ich soll Mathematik studieren, weil da war ich auch relativ gut. Und ich habe mir aber gedacht, naja, das ist irgendwie schon eine Spielwiese, da kann ich gut umgehen damit. Und dann bin ich nach Wien gegangen und es war dann eigentlich keine Frage, dass es Germanistik sein sollte eigentlich. Und ich bin dann auch relativ rasch an meinen Professor Wendelin Spitengler herangeraten, der damals der einzige Lichtblick in der Wiener Germanistik war und von dem habe ich sehr, sehr profitiert, weil der auch so sehr emotionalen Umgang mit Literatur gepflegt hat und mit einem unglaublichen Bildungshintergrund auch. Also das war dann schon relativ klar.
Sie haben dann 1991 mit einer Arbeit über Friederike Mayröcker promoviert. In welcher Weise hat denn die Literatur der im vergangenen Juni verstorbenen Autorin auch ihre ästhetischen Ansprüche an zeitgenössische Literatur geprägt?
Also mit der Mayröcker habe ich mich eigentlich ein Jahrzehnt lang beschäftigt. Die Dissertation, anschließend noch ein Forschungsprojekt. Und auch bei der Mayröcker war es eigentlich so, dass mich die Frage, was tun mit diesen Sachen, unglaublich animiert hat. Also diese zunächst empfundene Ratlosigkeit diesen Texten gegenüber. Also man muss auch sagen, dass in den 90er Jahren die Mayröcker noch eine andere Mayröcker war als dann ab 2000. Also hat sie ja wesentlich zugänglichere Formen von Literatur entwickelt. Damals waren neu in diese großen Prosa-Arbeiten und es hat nicht viele Leute gegeben, die interpretativ damit etwas anfangen haben können. Meine Dissertation zu Mayröcker war einer der ersten und ich bin dann auf einen so einen interpretativen Weg gestoßen, der mich eigentlich lange Zeit begleitet hat, nämlich so einer werkgenetischen Analysen. Das heißt, sich das Material anzuschauen, aus dem die Werke gemacht sind und damit einen Zugang zu finden. Und das war bei der Mayröcker natürlich unglaublich ergiebig. Und es hat damals ja schon ein Mayröcker-Archiv gegeben, wo man diese ganzen Zettelchen, diese Wohnungseinrichtungen gesehen hat. Und es war mir damals klar, also ich muss den Produktionsweg verstehen. Ja, und das war eigentlich über Jahrzehnte hinweg auch mein Zugang, Produktionsweisen zu verstehen von Literatur, um auch mit den Eigenarten der österreichischen Literatur umgehen zu können. Und die Mayröcker war natürlich eine unglaublich tolle Frau. Also Schmidt-Enger hat immer gesagt, fragen Sie einen Autor, wenn Sie den maximalen Blödsinn über ein Werk erfahren müssen. Die einzige Ausnahme für ihn war Mayröcker. Die Mayröcker konnte eigentlich unglaublich präzise über das erzählen, was sie da eigentlich macht, ohne das Geheimnis ihrer Literatur zu verraten, weil das hat sie ja selber nicht so intentional drauf gehabt. Also für die Schärfung meiner interpretatorischen Werkzeuge war das ganz, ganz wesentlich. Ich hatte dann aber das Gefühl gehabt, 10 Jahre Mayröcker ist jetzt auch einmal genug und ich brauche jetzt andere Autoren und Autorinnen auch als Stammautoren, weil ich möchte nicht einzig und allein zum Mayröcker-Philologen werden.
Dann kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Doktorvater Wendelin Schmidt-Dengler. Der war eine Schlüsselfigur im österreichischen Literaturbetrieb seit den 1970er Jahren. Und das Interessante ist, dass der Mann eigentlich nicht nur in der akademischen Welt wahrgenommen wurde, sondern eben auch in den Medien unterwegs war. Was macht diesen Spagat zwischen akademischer und journalistischer Sprache denn bis heute interessant, aber auch herausfordernd?
Also das ist nach wie vor ganz, ganz schwierig und jedem jungen Germanisten, der akademische Karriere machen will, wäre anzuraten, erst dann mit den Medien zusammenzuarbeiten, wenn er eine sichere Position hat. Weil im akademischen Bereich gilt es nach wie vor als Disqualifizierungsmerkmal, wenn man zu flott und zu gut mit Medien umgehen kann. Das greift die eigene Position an, die komplizierte Sprache, der man sich bedienen muss. Und es geht bei wenigen wirklich zusammen, dass das sozusagen parallel sich entwickelt. Auch Wendelin Schmidt-Dengler hatte 2 große Leistungen. Er war der erste österreichische Germanist, der in den 70er Jahren begonnen hat, Gegenwartsliteratur als Gegenstand der Germanistik zu etablieren und der auch sozusagen eine Rolle für sich gesehen hat, didaktisch zu wirken in den Medien, den Lehrern gegenüber, in Lehrerfortbildungen, also dem das nicht so blöd war, für dieses Publikum das auch zu erklären. Und ich muss sagen, das ist ein ganz wesentlicher Schritt, dass man die hochfahrenden Thesen, woher sie auch kommen, so zusammenbündeln kann, dass man sie einfach irgendwie denen präsentieren kann, die sich für Literatur in einem allgemeineren Sinn beschäftigen. Und ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt auch, es schadet mir das eine. Ja? Und die Tatsache, dass es in Graz dann mit einer Professur geklappt hat, hat sich auch ganz wesentlich der Tatsache zu verdanken, dass dort die Kombination mit dem Literaturhaus überhaupt gegeben hat. Weil sozusagen in streng akademischen Umgebungen hat man mir das eigentlich immer zum Vorwurf gemacht, dass ich zu flott, zu einfach, zu simpel bin.
Dann sprechen wir mal über den Literaturjournalismus. Sie rezensieren in ganz unterschiedlichen Medien in Deutschland, in Österreich und es gibt neben Ihnen jetzt die bekannten Namen in der österreichischen Literaturkritik. Daniela Striegel ist schon gefallen. Wir kennen Klaus Nüchtern, aber gewiss auch Sigrid Löffler. Mein Eindruck ist jedenfalls, dass es derzeit nur noch relativ wenig Nachwuchs in der österreichischen Literaturkritik gibt. Stimmt das? Und wenn ja, woran liegt das?
Ja, das stimmt. Und das ist natürlich ein fürchterliches Armutszeugnis. Und es hängt damit zusammen, dass es ja irgendwie auch keine Berufsperspektiven für die reine Kritik gibt. Also das ist eine fundamental andere Situation. Die Daniela Strigl könnte niemals von dem leben, was sie in österreichischen Medien macht. Und dass es in einzelnen Zeitungen noch Literaturredakteure gibt, wie den Herrn Nüchtern, ist eigentlich die Ausnahme. Also mittlerweile gibt es in Kulturredaktionen auch niemanden mehr, der voll bezahlt als Literaturkritiker tätig wäre.
In Deutschland schon.
In Deutschland schon, in Österreich nicht. Es gibt wenige Ausnahmen, das stimmt nicht ganz. Aber es gibt sozusagen ganz, ganz wenige Slots, wo man sich noch einen Literaturkritiker, der wirklich der Experte für Literatur ist, leistet. Und das ist wirklich, wenn man auch die Flächen betrachtet, die in Zeitungen zur Verfügung stehen. Also es gibt zwar Feuilletons in der Presse oder in anderen Zeitungen, aber an sich gibt es auch gar nicht die Plätze, um so intensiv über Literatur in Rezensionsform zu berichten, wie es das in der Bundesrepublik, auch in der Schweiz gibt. Ja? Und auch ich nehme das wahr, dass der Nachwuchs eigentlich fehlt, der österreichische, und das bezieht sich leider nicht nur auf die Literaturkritik, sondern auch auf den akademischen Bereich, wobei ich umgekehrt sagen muss, dass ja die Talente da wären. Ja? Die Talente sind da. Ich wundere mich immer wieder, wie gut die sind, ohne dass sie eine Ausbildung hatten, ohne dass sie eine Anleitung hatten. Also Ö1, einer der relevantesten österreichischen Radiosender, die haben im Vorjahr, im Mai, einen Jugendmonat ausgerichtet. Und dann gibt es dann ein klassisches Diskussionsformat, von dem es auch viele in Deutschland gibt, die literarische Soiree. Drei Kritiker mit einer Moderation besprechen drei Bücher. Und dann hat man damals mich gebeten, drei Studenten und einen studentischen Moderator auszuwählen, um das zu machen. Und die waren perfekt. Also das war lebendig, das war anders. Und diese jungen Leute brauchen einfach auch die Möglichkeiten, sich zu beweisen. Also es braucht auch diese Flächen, wo die sich erfahren können. Und ich glaube, einige von denen versuchen auch in Deutschland Kontakt zu finden, aber das ist natürlich von Österreich aus viel, viel schwieriger, als wenn man schon vor Ort irgendwie positioniert ist.
Vielleicht werden wir mal grundsätzlich. Sie haben gesagt, da sind einige Studenten bei Ihnen gewesen, die genau auch vielleicht doch das Talent haben, in diese Richtung zu gehen. Welche Qualifikation bräuchte man denn Ihrer Meinung nach, um Literaturkritik angemessen betreiben zu können? Ein Germanistikstudium?
Ja, ich glaube, ein Germanistikstudium könnte nicht schaden, aber ich sage Ihnen ja auch immer in Ihren germanistischen Proseminararbeiten, vergesst bitte nicht die Erfahrungen mit den Texten. Also natürlich lernt man im Germanistikstudium irgendwie korrekt umzugehen, philologisch sauber zu arbeiten, die ein oder andere Theorie, die man anwenden kann auf die Texte. Aber ich finde, was wirklich bleiben muss, ist, dass man den Lektüreeindruck noch ordentlich fassen kann und von dem ausgehend sich reale Fragen am Text stellt, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich bin gekommen als jemand, der emotional in Literatur wirklich verfangen war. Und die ersten Semester an der Hochschule habe ich eigentlich als Jahre der Entfremdung erlebt. Also ich war auch wirklich orientierungslos, wie ich so in meinen Arbeiten damit umzugehen habe. Und erst nachdem ich diesen ganzen Parcours durch hatte von Poststrukturalismus, war damals die große Sache. Also ich habe alles gelesen, runter und rauf irgendwie. Wir haben auch immer unseren Professor, den Wendelin Schmidt-Enger, zum Vorwurf gemacht, er hätte kein Theoriewissen. Ja, das war immer das, was Robert Menasse, da gibt es irgendwie Artikel gegen den Schmidt-Engler, so ein theorieloser Mensch, wie kann der überhaupt Professor sein und so weiter. Aber es hat sich herausgestellt, dass er eigentlich den richtigen Zugang hatte. Und erst nachdem er diese ganze Theorielast hinter sich gelassen hat und wieder irgendwie zu einem Lektüre-Eindruck gekommen ist im Mittelpunkt dessen, was man macht, habe ich das Gefühl gehabt, es fügt sich wieder zusammen. Und das versuche ich den Menschen auch zu vermitteln und das funktioniert dann auch als Ansatzpunkt. Und ich sage auch immer, mir ist so fad, wenn ich die Arbeiten lese. Also weil, wenn ich sozusagen alles nur mit einer gewissen Theorie, dann wird das ja alles gleich auch, nicht? Aber ich brauche die Individualität des Lektüreakts und auch die Individualität der Probleme, die man mit dem Text hat und der Erfahrungen vor allem, die man macht. Und ich glaube, das ist die Stärke, ja, von beiden, von akademischer Analyse und von Literaturkritik.
In Deutschland gibt es seit ein paar Jahren sehr emotional geführte Debatten rund um die Frage, was seriöse Literaturkritik leisten soll. Hier wird vor allem eine Politisierung und Moralisierung zugunsten ästhetischer Kriterien beziehungsweise die Ignoranz der politischen Dimension beklagt. Ist das Ihrer Meinung nach tatsächlich ein neues Phänomen oder gab es solche unterschiedlichen Perspektiven auf Literatur nicht immer schon?
Seit es Literaturkritik gibt, gibt es die Kritik an der Literaturkritik und die Krise der Literaturkritik. Also sozusagen nichts ist so sehr aus einer Krise herausgeboren wie die Literaturkritik überhaupt. Und die Statuierung dessen, dass es eine Krise der Literatur gibt und dass es überhaupt Krisen gibt und dass es nicht mehr ordentlich wirkt und gesellschaftlich verankert ist, das war ein ständiger Begleiter. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine Stärke von Kritik. Ich finde schon, weiß nicht, ob das eine ungerechte Einschätzung ist, dass in den medialen Vermittlungsformen von Kultur und von Literaturkritik zusehends auch dieses Show-Element stärker zur Geltung kommt und die Kritik sich ihrer Grundlagen nicht mehr so bewusst ist. Aber umgekehrt sehe ich auch, dass genau dieser Einwand seit 100 Jahren besteht. Ja? Also gerade ein Format wie der Bachmann-Preis zeigt auch, dass eigentlich beides irgendwie zusammengehört und aufeinander reagiert auch.
Dennoch gibt es eine neue Dimension, wie ich meine. Und zwar eskaliert die Diskussion regelmäßig, wenn es um identitätspolitische Fragen geht. Also wenn es beispielsweise um die Frage geht, wer wen übersetzen bzw. wer über wen schreiben darf und sollte. Etwas plakativ gefragt, kann ein mittelalter weißer Kritiker, so wie wir beide, überhaupt noch den Text einer jungen schwarzen Autorin verreißen, ohne damit rechnen zu müssen, an einen digitalen Pranger gestellt zu werden?
Also glaub, kann er nicht. Ja, also ich würde es nicht machen. Es gibt ja genügend andere, die das machen können. Das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Die Übersetzungsdebatte finde ich schon schlimm, weil ja Übersetzung immer eine Transferleistung von einer Kultur in die andere ist. Und wenn man behauptet, es gäbe nur kulturelle Identitäten, die sozusagen nach Herkünften und nach Erfahrungen zurechtgerichtet sind, dann gibt es ja auch nicht, gar nichts mehr zu übersetzen. Ja, mich interessiert ja das Schreiben anderer Kulturen auch gerade in einer Art und Weise, wie sie mir vermittelbar ist irgendwie. Und es stimmt schon, also es sind die Pflöcke enger eingeschlagen. Wir haben neulich darüber geredet, wenn man sich heute ein Video von Marcel Reich-Ranicki anschaut, aus den 80er oder aus den 90er Jahren, dann ist man ja fassungslos, wie man damals reden konnte. Über Gesellschaft, über Frauen. Und das ist insofern, und es ist ja auch wirklich gut, dass das jetzt vorbei ist. Und es ist auch wirklich echt gut, dass man als, weil wir den Namen Sigrid Löffler erwähnt haben, dass man als Frau nicht verhärten und vergrämen musste, wenn man sich in dieser Männerwelt zurechtfinden wollte. Das ist wirklich gut, dass es nicht mehr so ist und dass es andere Formen gibt, sich da zu erproben, ohne gleich eigentlich den Gegner verkörpern zu müssen. Das ist ja Katastrophe eigentlich.
Und ist unproduktiv der Literatur gegenüber, ganz unabhängig davon. Sie haben auch einige emotionale Debatten und Diskussionen erlebt. Sie waren sogar manchmal in dem Zentrum von solchen Diskussionen oder haben sie befeuert. So haben sie beispielsweise immer wieder und zuletzt vor der Verleihung des Literatur-Nobelpreises an Peter Handke einen differenzierten Blick auf Biografie und Werk des Autors gefordert. Warum fällt das beispielsweise bei Handke in der öffentlichen Diskussion so schwer?
Weil es auch nicht geht. Also irgendwie, ich war ja nicht allein mit dem Versuch, vielleicht diese Handke-Debatte von der Frage abzulösen, nur hat er den Nobelpreis verdient oder nicht? Weil das ist ja nur eine Ja-Nein-Antwort. Also ich war dann eigentlich auch frustriert, muss ich sagen, dass man als jemand, der auf Handke vielleicht differenzierter geschaut hat, einmal Werkteile unterschieden hat und vielleicht die Hässlichkeiten der Person von seinem Werk zu trennen versucht hat, als Handke-Jünger dann denunziert wurde. Also es war ganz, ganz schwer und ehrlich gesagt mit dem, was Handke dann nach dem Nobelpreis geleistet hat. Ich war dann froh, mich nicht mehr zu Wort melden zu müssen. Ich habe mich auch irgendwie ein bisschen zurückgezogen. Aber ich glaube, es war schon wichtig, sich in der Debatte auch einzumischen. Weil es hat sozusagen einfach eine Hetzmeute, würde ich auch sagen, gegeben, die Handke völlig zu Unrecht gewisse Dinge vorgeworfen hat. Also eigentlich genau das, was Handke in seinen Texten auch drinnen hat. Also die Fernfuchtler. Nicht? Also der fürchterlichste Spottausdruck, den man bei Handke bekommen kann, ist der Fernfuchtler, der halt in Paris in der Redaktion von Le Monde sitzend den Balkan kommentiert. Also es hat genügend Fernfuchtler in dieser Handke-Debatte gegeben und ich glaube, diese Handke-Debatte ist schon ein nach wie vor untersuchungswerter Gegenstand, weil ich habe mir das noch einmal angeschaut von der Verkündung des Nobelpreises über die vielen Monate hinweg, wo der vergeben worden ist, hat es eine unablässige Handke-Debatte gegeben und ich weiß nicht, ob wir da nicht auch etwas noch lernen könnten von dieser Debatte über mediale Vermarktung und auch über die Tatsache, inwiefern differenzierte Positionen in medialen Zusammenhängen überhaupt noch möglich sind. Ich habe so die Erfahrung gemacht, das ist eh wahrscheinlich ein allgemeines Phänomen, je geringer die Slots sind im Fernsehen zum Beispiel, war überhaupt keine. Also hätte man ja auch einmal eine Diskussionsrunde machen können, da waren wir fernab von dem Gedanken eigentlich.
Ja, stimmt. Also anderthalb Stunden im Fernsehen diskutieren.
Beispielsweise, also was Handke immer zum Vorwurf gemacht worden ist, er hat ja mit dieser winterlichen Reise hat er ja noch versucht, dem Publikum zu erklären, was er da meint. Es hat eine Lesereise gegeben und die zweite, dritte Station war im Akademietheater in Wien. Und da gibt es einen berühmten Satz, der immer gespielt wird. Ein Journalist, der ihn provozieren will von News, fragt ihn nach den Opfern. Und Handke flippt aus und sagt irgendwie, schieben Sie sich Ihre Opfer in den Arsch. Kein netter Satz. Aber wenn man sich sozusagen das gesamte Band anschaut, dann sieht man, Handke setzt sich dann auch wieder nieder und er erklärt dann, nachdem die Emotion abgeflaut ist, in einem 15-minütigen Exkurs, was er da von diesem Einwand hält. Also natürlich hat kein Fernsehmedium der Welt Zeit, einmal 15 Minuten zuzuhören irgendwie. Und das wäre aber spannend gewesen. Man muss aber auch natürlich sagen, dass Handke selber auch diese Zuspitzungen auch gesucht hat. Also er macht ja auch dann mit, ich komme von Homer, schleichen Sie sich nicht. Also ich glaube, er hat ja auch ein Sensorium für das und lässt sich bewusst nicht von Medienberatern beraten, sondern tappt in jede Falle oder baut sie sich selber auf.
Einmal haben Sie auch den Holzhammer ausgepackt, das war im Herbst 2015. Da haben Sie Daniel Kehlmann sinngemäß nach der Lektüre seiner Vermessung der Welt vorgeworfen, er schreibe aus Wikipedia ab. Das gab dann eine kleine Medienaufregung, die sich dann mit Ihrer Entschuldigung, das kann man gleich ergänzen, widergelegt hat. Was hat Sie denn damals, mal abgesehen von dem Abschreibevorwurf, der nicht zu halten war, tatsächlich an der Kehlmannschen Literatur, die in Deutschland so beliebt ist, aufgeregt?
Nein, also das ist die Frage, wie man das Abschreiben definiert hat irgendwie. Ne? Ich meinte ja nicht in fahrlässiger, sträflicher Form etwas abzuschreiben, sondern abschreiben in der Form, dass man eben sozusagen etwas wiederholt, was auf Wikipedia steht. Und ich habe dann sozusagen noch nachrecherchiert, was der Stand von Wikipedia bei Gauss in dem Jahr war, wo Kehlmann sein Buch geschrieben hat. Und dann bin ich draufgekommen, genau das, was sozusagen Kehlmann schildert, ohne das 1:1 abzuschreiben, das waren die Hard Facts, die auch auf Wikipedia zu finden waren irgendwie. Und ich habe eigentlich persönlich überhaupt nichts gegen Kehlmann. Das Einzige, was mich damals gestört hat, und es war auch ein ganz, ganz langes Interview, man hat dann nicht auf diesen einen Satz dann das Ganze reduziert, weil es auch das Cover war oder der Titel war. Was mich zum Nachdenken bringt, warum ist diese Vermessung der Welt so ein großer Erfolg gewesen? Ja, das ist eine Frage, die wir Germanisten auch noch nicht beantwortet haben. Und meine These war eben die, ungeschickt formuliert, auch deshalb, weil man sozusagen alle Klischees, die so deutsche Bildung im 19. Jahrhundert mit sich bringt, sehr geschickt auf den Punkt gebracht hat. Und aus meiner Sicht auch mit relativ einfachen, simplen Mitteln. Also Kehlmann ist auch immer ein Gegenstand, oft in meinen Lehrveranstaltungen. Und ich kann das ja durchaus nachvollziehen, dass man das sozusagen in der Art und Weise liest. Aber mein Einwand wäre, dass es doch sehr simple Mittel sind und solche Erfolgsbücher dann auch immer sehr große Teile der Literatur verschütten.
Vielleicht fehlt diesem Roman, anderen übrigens von Daniel Kehlmann nicht, aber vielleicht fehlt diesem Roman einfach der Eigensinn des Schreibens. Und so heißt nämlich Ihre Habilschrift. Worin könnte denn der Eigensinn eines Textes bestehen und welche zeitgenössischen Autorinnen und Autoren füllen diese Maßgabe des Eigensinns Ihrer Meinung nach?
Ja, Eigensinn ist so eine Kategorie, die ich von Alexander Kluge genommen habe, also Geschichte und Eigensinn. Eigensinn als Widerstandspotenzial gegen geschichtshistorische Fakten und Entwicklungen. Eigensinn als etwas, wo man sich selber definiert. Und im Zentrum dieser Eigensinnproduktion von Alexander Kluge und Oskar Negg steht ja ein unglaublich fassungslos machendes Märchen der Gebrüder Grimm, das eigensinnige Kind, also ein Kind, das sich nicht fügen will und das begraben wird und wo dann die Hand noch aus dem Grab heraus gehoben wird und wo die Mutter diese Hand noch erschlagen muss, damit es wirklich Ruhe ist. Und das ist sozusagen Eigensinn in dem Sinn als Widerspruchspotenzial, als Potenzial der Statuierung von dem anderen, als etwas Eigenartiges und als etwas, was von vornherein als etwas Politisches zu gelten hat. Und dieser Eigensinn war damals meine Vermutung, der ist halt in der österreichischen Literatur sehr, sehr verbreitet. Meine Belege dort gingen von Musil weg über das gesamte 20. Jahrhundert und ein Autor, wo heute eine große Portion von diesem Eigensinn drinnen steckt, ist aus meiner Sicht der Clemens Setz. Also Clemens Setz, der auch so Grazer Eigensinn vielleicht in sich hat. Also das wäre so ein Beispiel dafür, dass jemand völlig anders sich begründet, ohne ein eigener Kontinent zu sein. Also dass der Clemens Setz sowohl die Ilse Eichinger als auch die Bachmann oder Kafka, dass er diese Literaturtraditionen kennt und sich umgekehrt in neuen sozialen Medien, im Internet, in amerikanischer Science Fiction völlig neu und anders verortet und das aber irgendwie alles so zusammenbringt und Texte schreibt, die auch sofort als Setzsche Texte merkbar sind, das finde ich schon sehr, sehr grandios. Und deshalb habe ich mit dem Setz auch in den letzten Jahren auch sehr intensiv beschäftigt. Also das bringt mich auch an die bisschen die Grenzen der Erklärbarkeit. Warum das so ist, ist wirklich verdammt schwer zu erklären bei dem Set. Eigentlich liebe ich die Texte, die ich mir nicht erklären kann. Und in dem Augenblick, wo ich also eine Erklärung gefunden habe,
bin ich schon gelangweilt.
Ganz
jetzt genau. Haben Sie natürlich vor allem, das ist ja auch berechtigt, Beispiele aus Österreich genannt. Welche Literatur aus Deutschland hat Sie denn zuletzt überrascht?
Puh, ist Eva Menasse eine Deutsche?
Nein.
Ich glaube, ich habe schon seit 3 Jahren kein bundesdeutsches Buch mehr gelesen.
Ah, ich werde Ihnen da mal was nach Graz schicken.
Ja, genau.
Jetzt zum Schluss noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob die jemand Ihnen schon mal gestellt hat, aber sie liegt auf eine kuriose Art und Weise dann doch auf der Hand. Wir haben das im Laufe der Sendung besprochen. Sie bekleiden im literarischen Betrieb die unterschiedlichsten Funktionen. Sie arbeiten als Wissenschaftler, als Dozent, als Literaturkritiker, als Veranstalter und so weiter und so fort. Haben Sie auch mal darüber nachgedacht, selbst einen Roman zu schreiben?
Ja, natürlich. Ich habe auch Gedichte geschrieben.
Nein.
Ja. Und ich habe auch sozusagen, mein Ziel mit 16 Jahren war, in jeder mir bekannten österreichischen Literaturzeitschrift ein Gedicht zu haben. Und das habe ich auch geschafft irgendwie. Ja. Ich habe überall Gedichte, die völlig unterschiedlich sind, teilweise auch unter falschem Namen veröffentlicht. Wie ich mein Studium begonnen habe, war ich, ein Teil meiner selbst war auch noch Autor. Und ich habe dann eine Erfahrung gemacht. Ich bin mit dem damaligen Literaturförderbeamten zusammengetroffen, also der sozusagen die Förderungen in einer Stadt in Österreich verteilt hat. Und ich habe mich so jämmerlich gefühlt nach diesem Gespräch, dass ich mir gedacht habe, ich will nicht von dieser Art von Förderung abhängig sein. Und deshalb habe ich meine schriftstellerische Tätigkeit dahin verschoben, wenn ich dann eine sichere Pension habe, dann werde ich mich noch hinsetzen und werde wahrscheinlich einen fürchterlich jämmerlichen Roman schreiben, wo vielleicht unser Gespräch sogar vorkommt.